Hallo und herzlich willkommen zur 186. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, Rückblick, was ist so passiert seit der letzten Aufnahme? Daniel Kahnemann ist gestorben. Wenn jetzt der ein oder andere sagt, who's the F? Ja, Daniel Kahnemann ist nicht Nobelpreisträger. Gedächtnis, Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften Gewinner. Und Philosoph, und er ist Autor des Buches Schnelles Denken, Langsames Denken, das ich in Folge 142 vorgestellt habe. Deshalb erwähne ich das hier, dass Herr Kahnemann verstorben ist. Achso, was mir auch gerade noch einfällt, im Podcast Podjournal, wo es um die Indie-Podcast-Szene geht, hat der Jörn Schaar ein Portal erwähnt, was eigentlich genau meine Zielgruppe, also wo ich genau die Zielgruppe bin, nämlich so ein Portal für Buchpodcasts, also wo Bücher vorgestellt werden, wo Autoren irgendwas machen, und ich habe da einmal so durchgeguckt und also erst dachte ich, ja wunderbar, da will ich auch mit aufgelistet werden, habe ich das so durchgeguckt und dachte mir so, ah, nee, dafür bin ich zu, wie soll ich das sagen, zu Indie, zu, weiß ich nicht, zu, die sahen alle von ihren Podcast-Logos sahen die schon alle so clean aus, dass ich dachte, nee, da passe ich nicht so zu. Interessanterweise war Kapitel Hour Inns auch nicht dabei, aber vielleicht wissen die einfach nicht davon. Egal. Ich mache hier mein Ding und so, wie ich es lustig finde und gefällt mir. Kommen wir nun zum Buch. Das Buch trägt den Titel Geist der Choral und der Titel verrät den Zusammenhang zu dem Buch Terrorballade. Das ist nämlich kein Zufall, dass ein Choral und Ballade sind ja beides musikalische Begriffe, und das ist kein Zufall, wie ich erfahren habe. Aber dazu sage ich gleich was beim Weg zum Buch. Untertitel hat das Buch nicht so richtig. Da steht zwar Wiesbaden-Krimi, aber das ist für mich kein Untertitel, sondern so eine Kategorie. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Ist von Alexander Pfeiffer. Von dem auch Terrorballade ist. Erschienen ist das Buch am 19. Oktober 2016 und ich habe es für mich selber genannt, die Origin Story von Alexander Sänger. Weil ich habe ja vor 4 Folgen, in Folge 182, habe ich das Buch Terrorballade vorgestellt von Alexander Pfeiffer. Da ging es um, da wurde er nur Sänger genannt, der Protagonist, der halt den Auftrag bekommt, von einer alten Bekannten, er möge doch nach jemandem suchen, der was mit der RAF zu tun hat, und dann rutscht er so ein bisschen in diese RAF-Szene, was noch davon übrig ist, und deshalb vielleicht auch Terrorballade. Und in dem Buch Terrorballade wurde immer erwähnt, dass er schon vorher 2 Fälle mal in seinem Leben gelöst hat, wodurch diese Bekannte überhaupt auf die Idee kommt, ihn zu beauftragen. Er sagt immer, nein, ich bin kein Privatdetektiv, aber nichtsdestotrotz kriegt er halt diesen Auftrag, und es wird, wie gesagt, erwähnt, er hat auch schon 2 Fälle gelöst und hatte damals auch schon Kontakt zur Polizei. Diesen Kontakt nutzt er ja auch wieder in Terrorballade. Ja, und ich dachte immer so, ja, interessant, welche 2 Fälle, und ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, ich bin nie auf die Idee gekommen, oder ich habe auf die Schnelle nicht herausgefunden, ob es Vorgängerbücher gibt zu Terrorballade. Wie ich darauf gekommen bin, erzähle ich gleich. Ich merke, ich gehe hier ein bisschen durcheinander. Also nochmal, Erscheinungsdatum Oktober 2016, also schon etwas älter. Autor Alexander Pfeiff, habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Nochmal kurz gesagt, Jahrgang 71, mein Jahrgang. Und ich verlinke wieder Wikipedia-Artikel und die beiden Bücher, die ich von ihm schon besprochen habe, Terrorballade und Mitternachtssymphonie, die zwar auch was mit Musik im Titel hat, aber nichts mit der Figur Sänger zu tun hat. Der Verlag ist der Verlag Emons, schreibt sich Emons Doppelpunkt. Und da habe ich aus dem Wikipedia-Artikel einen Satz rausgezogen. Bereits im ersten Jahr brachte der Verlag mit dem Köln-Krimi Tödlicher Klüngel von Christoph Gottwald den ersten in Köln spielenden Lokalkrimi auf den Markt und wurde damit zum Wegbereiter des Genres Regionalkrimi für die Domstadt. Deswegen heißt dieses Buch wohl auch, nicht direkt im Untertitel, Wiesbaden-Krimi, weil er spielt halt in Wiesbaden. So wie Terrorballade auch, aber das spielt ja auch in Hamburg. Aber hört den Podcast zu Terrorballade. Nun, der Weg zum Buch. Der Weg zum Buch war, dass im Zuge des Buches Terrorballade ich über ein Video gestolpert bin, was der Verlag von Terrorballade veröffentlicht hat, der Edition Outbird Verlag. Da hat nämlich ein Verlagsmitarbeiter sich mit Alexander Pfeiffer unterhalten, hat ihn gefragt, wie kam es denn zu dem Titel Terrorballade? Und da hat Alexander Pfeiffer erwähnt, ja, es gibt ja das Buch Geisterchoral, wo Sänger auch schon die Figur ist. Und ich so, wie, was doch, es gibt ein Buch. Und dann habe ich halt gesucht, es gibt es nur noch gebraucht. Also antiquarisch sagt man dann, glaube ich. Ne? Habe ich halt gebraucht, irgendwo gekauft. Findet ihr im Internet. Gut, zum Inhalt habe ich auch wieder hier mal ein bisschen geklaut. Steht das hier auf dem, ja, steht hier hinten drauf. Sänger, der Filmvorführer des Wiesbadener Caligari-Kinos, steckt in Geldnot. Als ihn seine Ex-Freundin mit einer brisanten Suche beauftragt, zögert er nicht lange und begibt sich auf die Jagd nach einem entflohenen Häftling. Sie führt ihn auf verschlungenen Wegen durch ein bedrohliches Wiesbaden. Sänger ahnt nicht, dass er mit seiner eigenen Geschichte ins Reine kommen muss, um den heraufbeschworenen Geistern zu entkommen. Jetzt muss ich vielleicht noch ein bisschen was sagen zu hier dem, der, ich muss ein bisschen was von Terrorballade erzählen, weil ich halt mich immer wieder jetzt bei diesem Buch darauf beziehen werde. Also es ist so. Dieses Buch, was ich jetzt vorstelle, ist halt Jahre vor Terrorballade erschienen. Und da erfährt man halt manches. Man weiß, dass Sänger mal Filmvorführer war. Hier ist er es noch. Dass er mal verheiratet war. Er ist in Terrorballade mit einer Marlene, oh Gott, Breuer heißt sie, glaube ich, verheiratet. Hat eine Tochter, die ne, noch so ein bisschen zwischen ihm, also seinem Haushalt, beziehungsweise dem Haushalt von ihm und Marlene, die haben gerade geheiratet, pendelt und so weiter und so fort. Das ist also der Wissensstand und man weiß immer nicht so, wie ist denn seine Vorgeschichte und was hat es mit diesen ominösen beiden Fällen auf sich, die er vorher schon, die im Buch Terrorballade erwähnt werden. Und deswegen war das für mich halt sehr spannend, dieses Buch zu lesen. Ich habe es insofern in der falschen Reihenfolge gelesen. Es war halt so, wie es heute oft ist, ein Prequel oder halt eine Origin Story. Ne? Man sieht irgendwie einen Film, da taucht ein Charakter auf, vielleicht erstmal nur als Nebenfigur und dann gibt es irgendwann einen Film, wo die Nebenfigur die Hauptfigur ist. Ist hier nicht der Fall. Und wo man erfährt, wie ist denn die Geschichte von dieser Figur. Gut, interessant, vorne steht für Mara, und ich war kurz im Überlegen, Mara Pfeiffer, also damals hieß sie noch Mara Braun, hinten bei den Danksagungen steht nämlich auch nochmal, dass er Mara Braun dankt, kenne ich halt als Mara Pfeiffer, beziehungsweise Wortpiratin, ich habe ja auch schon Bücher von ihr gelesen und hier vorgestellt. Damals war sie halt noch Mara Braun und weil sie hat ihn ja dann nach Erscheinen dieses, ich glaube ein Jahr nach Erscheinen dieses Buches haben die beiden geheiratet. Also wir fassen nochmal zusammen. Es gibt eine Mara Braun. Wichtig. Initialien merken. Es gibt den Protagonisten Sänger, der wie gesagt in Terrorballade immer nur Sänger hieß und heißt. Und ja, doch, das ist erstmal das Entscheidende. Mara Braun, wichtig. Gut, jetzt kommen wir mal endlich zum eigentlichen Inhalt des Buches. Er kriegt wieder von einer Frau aus seiner Vergangenheit einen Auftrag. Also wieder ist natürlich Quatsch, weil es ist das erste Buch, aber wieder in Bezug auf, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Diesmal ist es aber nicht nur eine Bekannte, sondern eine Ex-Partnerin, also Sex hatten sie, aber wie ernst die Geschichte war, weiß ich nicht. Und dann erfährt man sehr früh von seinem ersten Fall. Das hier ist ja sozusagen der zweite. Und das lese ich mal kurz vor, worum es da geht. Das wird hier nämlich gleich sozusagen ein bisschen Exposition von ihm erklärt. Sagt er das? Ja, er erzählt der Pam, das ist seine Ex-Freundin, der erzählte das. Weil er fragt sich auch, warum beauftragst du mich mit der Suche nach jemandem? Ja, weil du hast doch damals diesen anderen Fall gelöst. Ich sehe, du hast das, was die Presse aus der Geschichte gemacht hat, gründlich aufgesogen. Tatsächlich haben wir damals auf dem Grundstück meines Opas nur das Beweismaterial für ein paar richtig dreckige Kriegsverbrechen ausgegraben. Schmuck, Tafelsilber, sogar Goldzähne. Alles erbeutet bei Plünderung während der Feldzüge gegen Polen und Russland. Mein Opa wollte seinen ehemaligen Kompaniechef bei der Wehrmacht damit eins auswischen, 60 Jahre nach Kriegsende. Aber dazu kam es nicht mehr. Er ist gestorben, bevor er irgendwem noch irgendwas auswischen konnte. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht als Buch gibt. Das hätte ich, glaube ich, jetzt wirklich gefunden. Wichtig ist, dass in dem Fall auch noch, also bei diesem ersten Fall, von dem wir hier halt so bruchstückhaft was erfahren, der aber mehrfach erwähnt wird, dass ihm bei der Suche zwei Leute geholfen haben, nämlich ein Kumpel, Name habe ich vergessen, und der ist dabei ums Leben gekommen. Und das nagt an ihm. Der andere Kumpel, erfahren wir, komme ich später zu. Interessant ist, wie schon in Terrorballade geht es hier auch darum, dass er, ja, es geht darum, wie er sich bezahlen lässt. Also natürlich lässt er sich in Geld bezahlen, aber er sagt halt nicht hier, was weiß ich, 2000 Euro, sondern wenn du genau, sieh zu, dass er die Story finanziert, also seinen Auftrag. 3 Monatsmieten und ihr habt mich. Fast so billig, wie ich damals als Filmwissenschaftsstudent zu haben war. Also er lässt sich wieder in dieser Maßeinheit Monatsmieten bezahlen. Das finde ich irgendwie witzig, weil dadurch ist es komplett losgelöst von jedem Eurobetrag. Und es ist natürlich eine Sache, wo man sagen kann, okay, das steht in Relation, das, was du verlangst, steht in Relation zu deinen Lebenshaltungskosten. Also ganz praktisch. Ach so, und er nennt wieder eine E-Mail-Adresse. Das ist dieselbe wie in Terrorballade. Also wird sich nicht ändern in der Zukunft. Eine Sache, über die ich ein bisschen gestolpert bin, ihr wisst, Zweitname Korinthenkacker. Sänger, also unser Protagonist, möchte in eine Wohnung rein, deren Tür verschlossen ist, wie auch immer verschlossen. Sänger atmete aus. Seine EC-Karte taugte in der Regel zu nicht viel. Doch Lou Griffins Türschloss ließ sich damit öffnen. Der Bewohner hatte also nicht abgeschlossen. Und dieses Meme, so mit einer EC oder Kreditkarte eine Tür aufmachen, das kennt man viel aus amerikanischen Filmen. Ich glaube, bei Nackte Kanone haben sie es mal verarscht. Da hat er eine Kreditkarte und versucht das und es geht nicht. Und dann macht er so die Handfläche auf und dann sieht man, dass er in der Handfläche an so einer Kette einen ganzen Haufen Kreditkarten hat und dann benutzt er eine andere und damit geht es dann. Das ist halt der Gag bei Nackte Kanone. Ich habe ein bisschen versucht, was rauszufinden. Es gibt Seiten, die behaupten, das geht auch in Deutschland, wenn man es denn schafft, mit der Karte sozusagen um die Ecke. Das hat was damit zu tun, wie in Amerika Türen im Türrahmen sind. In deutschen Türrahmen, die haben so ein, kann ich jetzt schlecht erklären, da überlappt sich immer etwas. Da ist nicht einfach ein Schlitz, wo man den Schnapper sieht und den Schnapper kann man dann mit der Karte wegdrücken. In Amerika geht das halt. In Deutschland, jede Zimmertür in Deutschland hat diese Verwinkelung, dass das mit der Karte nicht geht. Aber ihr wisst ja, ich nun wieder. Okay, dann Auftritt Marlene. Marlene ist ja im Terrorballadebuch, ist er ja mit ihr verheiratet, gerade Flitterwochen und so weiter und so fort. Und was mir jetzt erst beim Lesen dieses Buches aufgefallen ist, dass sie Marlene Brunner heißt, ich habe glaube ich vorhin Brenner gesagt, dass Marlene Brunner die gleichen Initialien hat wie Mara Braun. Gut, den Artikel, Moment, jetzt muss ich kurz er lernt jetzt eben sie kennen. Den Artikel hatte eine Marlene Brunner geschrieben. Nachdem seine Tochter sich auf den Weg zur Schule gemacht hatte, rief Sänger in der Redaktion des Wiesbadener Kuriers an und ließ sich mit der Journalistin verbinden. Sänger hier. Ich habe gerade Ihren Regionalkrimi gelesen. Mord im Bergkirchenviertel. Ich nehme an, dass Sie dafür recherchiert haben. So lernt er sie halt kennen. Und dann ist hier eine spannende Stelle. Dann fragt sie nämlich ihn, wie war Ihr Name? Sänger. Gibt es dazu auch einen Vornamen? Sie nehmen es ja sehr genau. Alexander. Und das ist die erste Stelle, wo sein Name erwähnt wird. In dem zweiten Buch, Terrorballade, kann ich mich nicht erinnern, irgendwo seinen Vornamen gelesen zu haben. Der Vorname wird auch, glaube ich, nur noch ein zweites Mal in diesem Buch erwähnt. Sage ich dann, wenn es soweit ist. Weil er später auch noch was zu seinem Vornamen sagt. So, was habe ich dann als nächstes? Sänger erzählt von sich. Genau, Sänger erzählt müssen. Wie gesagt, wir sind ja quasi in der Origin Story. Mit wem unterhält er sich da? Ich glaube auch wieder mit Marlene. Ich dachte, ihr Job wäre Filmvorführer. Korrekt, aber im Moment verdiene ich mir noch ein bisschen was dazu. Bezahlt man sie im Kino so schlecht? Für mein eigenes Auskommen würde es wohl reichen, aber von irgendwas müssen auch die Schulkosten und die Garderobe und die Handygebühren meiner Tochter bestritten werden. Das heißt, sie sind der Alleinverdiener der Familie? Sänger schüttelte unwillig den Kopf. Da sind zwei, die verdienen, aber da sind auch zwei Haushalte. Macht die ganze Geschichte ein bisschen kostspieliger. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Wissen Sie, Sänger räusperte sich, mein Leben gliedert sich, grob gesagt, in die Zeit vor 2011 und die Zeit seitdem. Da verläuft die Trennlinie. Wenn ich könnte, würde ich auf die andere Seite der Linie wechseln, zurück zu dem Leben, das ich hatte, zu dem Mann, der ich war. Sind Sie denn jetzt ein anderer? Nein, nur eine schlechtere Version des Ersten. Sie reden nicht gern über die Vergangenheit, stellte sie fest. Da lauern Geister, erklärte Sänger. Und wenn man nicht aufpasst, dann machen sie sich wieder bemerkbar. Marlene Brunner nippte an ihrem Kaffee. Und worüber reden Sie gern? Über das Kino, sagte Sänger. Über Filme. Nicht, dass irgendwer was damit anfangen könnte. Ach ja? Sie grinste und die Grübchen in ihren Wangen wurden noch etwas tiefer. Dann reden Sie mal. Ich habe nämlich nicht nur Germanistik studiert, sondern auch Filmwissenschaft. Na, da bahnt sich halt schon was an zwischen den beiden. Und das fand ich interessant. Er führt das später nochmal genauer aus, 2011, da war halt der erste Fall, ne? Er buddelt im Garten seines Opas irgendwelche Beweisstücke aus, was wohl größere Wellen schlägt, was dazu führt, dass sein Kumpel bei der ganzen Aktion ums Leben kommt, womit er sehr zu kämpfen hat. Und ja, ich fand das insofern interessant, weil 2011 auch in meinem Leben ein sehr entscheidendes, einschneidendes Jahr war. Aber Zufall. Dann erklärt, hat er Kontakt zu einem Sozialarbeiter, weil sein eigentlicher Fall besteht daraus, einen jungen Mann, der aus dem Gefängnis entflohen ist, der also trotz seiner Jugend eine Gefängnisstrafe erhalten hat und deren einen Freigang genutzt hat, um zu fliehen. Und mit dem Sozialarbeiter dieses jungen Mannes unterhält er sich und sie kommen eben dazu, ich meine hier draus, manchmal tatsächlich, genau. Und das Jugendstrafrecht ist ein Sonderstrafprozessrecht, erklärte Christian Hennings. Es gilt für Täter, die sich zum Zeitpunkt der Tat im Übergangsstadium zwischen Kindheit und Erwachsenenalter befinden. Bei Heranwachsenden wird es sehr oft noch angewandt, auch bei schweren Straftaten. Das geht bis zu einem Alter von 21 Jahren. Es muss immer von Fall zu Fall geprüft werden, ob der Täter von seinem Reifezustand zum Zeitpunkt der Tat her tatsächlich einem Erwachsenen gleichzustellen ist. Und für manche Leute war das bestimmt so, oh, das ist ja interessant. Und ich als langjähriger Hörer des Jugendrechts-Podcasts mit dem schönen Titel Scheiße gebaut, ich wusste das natürlich. Und ne, hier ist halt die Tat so schwer, dass er zwar nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, trotzdem aber zu Gefängnisstrafe. Das geht auch im Jugendstrafrecht, ist aber Ultima Ratio. Dann unterhält sich Sänger auch mal mit Matthias Groß. Habe ich hier entstehen, Nom ist oben, weil Matthias Groß wird beschrieben, wie groß und robust und muskulös oder jedenfalls breit gebaut er ist. Und den kennen wir auch schon aus Terrorballade. Da sagt nämlich, also da erfahren wir schon, dass die vorherigen Erlebnisse, Fälle von Sänger, dass der Autor Matthias Groß die zu Roman verarbeitet hat. Woraus dann ja bei Terrorballade Sänger schließt, naja, vielleicht machst du aus der Story auch wieder einen Roman. Und hier sagt er halt, Also, es spricht jetzt der Autor. Darf ich dich mal was fragen, Sänger? Wenn es nichts Unanständiges ist. Du weißt, ich bin Schriftsteller, ich interessiere mich für Details. Klar, für den Dreck in den verborgenen Ritzen. Schon klar, also? Seit wann bist du eigentlich nur noch mit einem Nachnamen unterwegs? Sänger zuckte mit den Achseln. Schon ein paar Jahre. Den Vornamen bin ich damals bei unserer Schatzsuche losgeworden, zusammen mit ein paar anderen Sachen. Interessant, und ich dachte, wir hätten da was gefunden. Das auch. Aber darauf hätte ich gern verzichtet. Ich hätte es eingetauscht gegen die Sachen, die ich losgeworden bin. Meinen alten Ford Taunus, die Zigaretten, meinen Vornamen, mein Großvater, meine Ehe. Reicht das? Also, ne, wir merken, dass dieser erste Fall, an dem habe ich glaube ich vorhin nicht erwähnt, der Matthias Groß war halt auch, da war der mit dabei, der Autor, und hat es dann später in einen Roman umgesetzt. Und hier haben wir ja wieder Stoff für einen Roman. Interessant, ich sagte ja, dieser Matthias Groß wurde beschrieben, wie er aussah, äußeres Erscheinungsbild. Viele andere, die Marlene Brunner, fast alle anderen Personen in dem Buch werden, ihr äußerliches Erscheinungsbild wird meistens doch beschrieben, sodass man eine Vorstellung hat. Und entweder habe ich es komplett überlesen oder Sänger wird so gut wie nie beschrieben. Ich glaube, einmal wird am Ende, wird irgendwie, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, die Glatze von dem Groß, dem Autor, als Gegensatz zu der Stahlwolle auf Sängers Kopf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. In dem anderen Buch, in der Terrorballade, hatte er aber wohl irgendwie so widerspenstige Strähnen. Also ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie dieser Sänger aussieht. Ist er groß? Ist er klein? Ist er robust, muskulös? Von seinem Lebenswandel würde man sagen, ist er eher unfit, würde man sagen. Aber gut, das fiel mir nur auf, weil das am Ende nochmal wichtig ist. Ja, dann habe ich lange Zeit, ist mir aufgefallen, keine Lesezeichen. Nicht, weil das Buch schlecht oder langweilig war. Im Gegenteil, weil es so spannend und so packend war. Und ich bin ja doch, muss ich zugeben, immer so ein klein bisschen beim Lesen, eben in diesem Modus, was ist jetzt vielleicht erwähnenswert für den Podcast, aber das war einfach sehr spannend. Ich habe hier nur mir notiert, Story streift das Thema Radikalisierung Jugendlicher durch Salafisten, was ich spannend fand, weil das Buch ist zwar schon etwas älter, aber Salafisten, diese Aktion, wo die Bücher in Einkaufsstraßen verteilt haben, wo immer Lies, was man auch Englisch als Lies lesen könnte, verteilt wurden, das wird hier erwähnt, und dass Jugendliche sich eben da teilweise, ja, tatsächlich radikalisiert haben, jetzt nicht, weil sie zum Islam übergetreten sind, sondern weil sie dann vielleicht nach Syrien geflogen sind und sich da irgendwie in irgendwelchen Camps haben ausbilden lassen. Gab es ja solche Fälle. Naja, jedenfalls, das ist hier Thema. Es gibt dann auch so einen jungen Mann, der, ich benutze jetzt mal dieses Wort Biodeutscher ist, damit es gar keine Missverständnisse gibt, und der sich dann, das beschreibt er auch, der so einen Fusselbart wachsen lässt, er hat nicht den notwendigen Bartwuchs, will aber eigentlich so ein Moslembart tragen, so gut es geht, und letztendlich hat man das Gefühl, das ist nur ein Aufbegehren gegen das heile Elternhaus, hat man so den Eindruck. Gut, jedenfalls ist dann eine Szene, wo Sänger sich mit, so einem Unterweltstypen trifft, und dann knallt dieser Unterwelttyp knallt Sänger eine, und Marlene ist mit im Raum, nicht so als Begleitung im Hintergrund, und die macht dann plötzlich zwei Schritte auf dem zu und knallt diesem Typen eine. Also so, dass der kaum noch irgendwie, also dass der fast von den Beinen fliegt, und wird dann im nächsten Kapitel erklärt. Also Sänger fragt Marlene, wo hast du denn gelernt, so zuzuschlagen, verdammt? Beim WABC. Was? Auf dem WC? Beim WABC. Marlene warf ihren Kopf in den Nacken. Dem ersten Wiesbadener Amateurboxclub. Da gehe ich regelmäßig trainieren. Wusste ich schon von der ersten Recherche. Der Wiesbadener Amateurboxclub, was soll ich sagen? Alexander Pfeiffer ist boxt dort seit 2013 und ist jetzt seit irgendwie Anfang Februar diesen Jahres ist er Präsident dieses Amateurboxclubs. Aber wie gesagt, seit 2013 boxt er schon und da hat er quasi gesagt, Mensch, dann baue ich doch mal meinen, also da, wo ich selber trainiere, meinen Boxclub baue ich doch mal hier in das Buch ein. Das finde ich witzig. Weil das nachher auch nochmal vielleicht wichtig wird. Naja, was habe ich dann? Ja, am Ende kommt dann eine Szene, also bei Terrorballade war es ja so, dass da war ja so eine typische Szene, wie habe ich sie genannt, so Monsieur Pirot oder Miss Marple deckt einmal die ganze Story auf. Also sagt, ja, sie waren es, so haben sie es gemacht, das beweist es, da haben sie den Fehler gemacht, hier ist das Indiz und das Beweisstück und so. Also der, ich sag mal, der Detektiv, die Detektivin klärt, erzählt dem Bösen, wie er es gemacht hat. Und wenn der dann irgendwie vielleicht, ja, fliehen will oder irgendwas Böses machen will, zack, kommt die Polizei hinterm Vorhang hervor und nimmt ihn fest, weil die ganze Zeit im Raum ist. Hier ist es so andersrum, nämlich der Böse und der Gute, also Sänger, sind in einem Raum und der Böse erzählt dem Guten alles bis ins letzte Detail, wie es abgelaufen ist, weil er nämlich vorhat, den Guten zu töten, sodass es auch nichts macht, wenn er ihm jetzt alles bis ins Detail erklärt. Erinnert mich so ein kleines bisschen, ja, so James Bond mäßig, Goldfinger, ne, da ist es nicht so, dass Goldfinger ihm alles erzählt, wie er es macht, aber ich finde die Szene einfach zu gut auf Englisch. Do you expect me to talk? No, I expect you to die. Es gibt ja auch ein VR-Spiel, I expect you to die. Und man denkt halt, okay, der Böse erzählt jetzt dem Guten, wie alles gelaufen ist. Es muss also darauf hinauslaufen, dass der Böse den Guten tötet. Und versucht er auch, wie Sänger dann aus dieser Situation rauskommt, fand ich dann etwas überraschend. Ich will aber nicht spoilern. Also er überlebt es, sonst gäbe es ja kein zweites Buch. Dann wird ein lustiges Stilmittel benutzt, am Ende nämlich in Form eines Zeitungsartikels wird quasi die ganze Story nochmal zusammengefasst. Und das ist die zweite Stelle, wenn ich nichts übersehen habe, wo Alexander gesagt wird. Ne? Er sagt es am Anfang einmal, weil er danach gefragt wird. Und hier sagt er es einmal, also nicht er, aber schreibt Marlene, schreibt nämlich diesen Zeitungsartikel. Ja, und da wird er mit vollem Namen genannt. Am Ende kommt nochmal ein Gespräch mit Groß, also dem Autor. Das lese ich nochmal vor. Ich muss mal gucken hier. Genau. Der Karl, das wollte ich eigentlich nicht vorlesen, aber es fällt. Der kahl rasierte Schädel des Schriftstellers glänzte unter der Barbeleuchtung. Der dunkle Ballen Stahlwolle auf Sängers Kopf setzte einen wirren Kontrast dazu. Und jetzt versuche ich mir einen dunklen Ballen Stahlwolle vorzustellen. Und wie gesagt, ich erinnere mich, dass in Terrorballade ihm irgendwelche Strähnen immer in so, die er sich aus der Stirn wischt. Weiß ich nicht, ob diese beiden Frisurbeschreibungen, ob man die irgendwie in Deckung bringen kann. Jetzt aber zu dem, was ich eigentlich vorlesen wollte. Groß und Sänger sitzen im Kino an der Bar. Groß nickte und trank von seinem Bier. Das ist der große Rahmen. Ich hoffe, du kannst den mit ein paar Details füllen. Ne? Details hatten wir vorhin auch schon. Ich soll den Dreck aus den verborgenen Ritzen kratzen für dich, wenn es nicht zu viel verlangt ist. Wozu? Wozu? Groß schüttelte sich. Das ist Romanstoff, Mann. Ich verstehe, murmelte Sänger. Du suchst nach einer Geschichte, so eine wie die, aus der du deinen letzten Roman gemacht hast. Hast du vielleicht was dagegen? Schnaubte der Schriftsteller. Tja, Sänger legte den Kopf schief, fletschte die Zähne in einem schiefen Grinsen. Hab ich was dagegen, Herr Groß? Du bist wie ein Aasgeier. Du tauchst immer nur dann auf, wenn du was witterst. Und bei deinem letzten Roman hast du mich nicht um Erlaubnis gefragt, ob du den Stoff ausschlachten darfst. Warum also jetzt? Ja, ich wollte fair sein. Und diese Formulierung mit Aasgeier kommt 1:1 auch in Terrorballade vor. Gut, ja. Ja, am Ende ist es halt so Happy End. Der Böse ist im Knast. Er und Marlene sind ein Paar. Gibt ja auch Sinn. Müssen ja für das nächste Buch müssen sie ja noch heiraten. Bei Danksagung fand ich interessant, das habe ich auch woanders gelesen, ganz besonders an, also Dank an, das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das die Fertigstellung des Romans mit einem Arbeitsstipendium gefördert hat. Das fand ich interessant. Also Arbeitsstipendium habe ich noch nie gehört. Tja. Genau. Ja, und hier bei Danksagung ganz am Ende steht Mara Braun. MB, Initialien. Anyhow, I love you. Ne, also waren sie damals wohl schon irgendwie liiert, zusammen, whatever. Wie gesagt, ob Marlene Braun jetzt, ob das Zufall ist, ich weiß es nicht. Weil witzigerweise als Terror, also bei Terrorballade sind Alexander Sänger und MB sind dann ja verheiratet, was sie in Realis, also was Alexander Pfeiffer und Mara dann Pfeiffer, waren dann halt auch verheiratet. Also ich weiß ja nicht, man soll ja wirklich nicht irgendwie immer da irgendwie unterstellen, dass da autobiografische Elemente drin sind in so einem Buch, aber es passt einfach alles so gut. Es passt einfach alles so gut. Naja. Fazit, dieses Buch ist, ich hab's so, ich bin ja kein Literaturkritiker, der die richtigen Begriffe, für mich ist dieses Buch irgendwie dreckiger und rauer als Terrorballade. Ich habe das an einer Sache festgemacht, in Terrorballade trinken er und Marlene in rauen Mengen Rotwein oder vielleicht auch mal Wodka oder sowas, hier Dosenbier. Also hier wird wirklich eigentlich nur durchgängig Dosenbier getrunken. Auch zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jedem Anlass. Von ihm genauso wie von den Frauen. Es gibt ja, es gibt nämlich mehrere. Also die Auftraggeberin ist diesmal auch, kommt ihm ein bisschen näher. Dann hat er eigentlich wohl eine Lebensabschnittsgefährtin und dann kommt ja nochmal, also zwischenzeitlich hat er sozusagen drei Frauen am Start. Er sorgt dann aber doch schnell für Ordnung im System. Letzteres, also Terrorballade, ist irgendwie im Ton bisschen ruhiger, bisschen, ich habe es genannt, intellektueller. Klar, da wird viel erzählt über die RAF, wie er recherchiert und so. Also da kommt unheimlich viel Wissenswertes auch rüber, wenn man nicht wie ich da vielleicht eh schon ein bisschen drin ist. Dafür ist dieses Buch, ich sag mal, emotionaler. Weil halt Sänger so ein bisschen, ja, sich selbst findet, eben gegen die Geister, oder er nennt es auch oft Schatten, kämpft seiner Vergangenheit, dieses ersten Falles. Aber beide haben halt eine sehr persönliche Note, beide Bücher. Und ich muss sagen, ja, auch in diesem Buch gibt es Sexszenen, aber die passen irgendwie besser in die Geschichte. Irgendwie haben sie mich nicht so aus dem Konzept gebracht wie bei Terrorballade. Weiß nicht, wie das kam. Vielleicht habe ich mich auch einfach dran gewöhnt. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, wie ich eingangs schon erwähnte, ich lese schon das nächste Buch und ich habe den Verdacht, dass ich das schnell durchhaben werde, weil wenn ich so gucke, wie viel ich nach wie viel Zeit schon von der Seitenzahl, ich sehe ja, wo mein Lesezeichen ist, da denke ich so, huch, das geht aber flott voran. Liegt daran, dass es ein sehr altes Buch ist und ich muss das echt mal versuchen zu messen. Also früher hat man Bücher auf dickerem Papier gedruckt. Das werde ich nochmal wissenschaftlich versuchen zu eruieren, ob ich das irgendwie in Zahlen ausdrücken kann. Aber als ich das Buch in die Hand genommen habe und geblättert habe, dachte ich, Gott, oh Gott, das ist ja fast Pappe. Aber dazu mehr in der nächsten Folge und bis dahin, tschüss.